Man sollte gerade auch erfolgreiche Menschen vielleicht auch anders fragen zukünftig, nicht was sie alles gemacht haben, um da zu sein, sondern auch was sie alles nicht gemacht haben, um da zu sein, wo sie sind. Weil ich finde, diese Restriktion ist ein riesengroßer Faktor für Erfolg.
Mhm, finde ich auch.
Sich zu limitieren.
Limitation macht frei, sage ich immer. Und das habe ich am Anfang nicht wahrhaben wollen, als ich selbstständiger wurde. Weil das Versprechen aus YouTube war ja, hey, du bist selbstständig und hast alles Geld der Welt und übelst viel Zeit, musst gar nichts arbeiten, alle finden dich toll. Wie die Queen fährst du dann so vorbei am Rolli. Die Realität war anders, slightly different, aber das, was du sagst, ist genau richtig.
Herzlich willkommen im Business Bistro, einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriere-Insights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro.
Hallo und herzlich willkommen im Business Bistro Podcast, deinem Lieblings-Business-Podcast. Wir, Marissa und
Tobi,
freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Probleme. Große, kleine, alltägliche. Jeder von uns hat sie. Aber was, wenn es bestimmte Gewohnheiten gibt, die den Großteil dieser Probleme lösen könnten? In dieser Folge stellen wir 8 transformative Gewohnheiten vor, die uns bereits geholfen haben, nicht nur unsere Herausforderungen zu meistern, sondern unser Leben insgesamt einfacher und erfüllter zu gestalten. Es geht darum, bewusst zu leben, klare Prioritäten zu setzen und aktiv die Dinge anzugehen, die dich zurückhalten.
Ja, das war ja mal ein ganz schön ausführliches Intro. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, alles, was wir hier heute besprechen, weil die ganz viele dieser Sachen eigentlich alles vorwegnehmen, was einem sonst echt große Schwierigkeiten im Leben und im Alltag bereitet.
Ja, und es könnte eigentlich so einfach sein.
Die erste Gewohnheit. Starte mit der schwierigsten Aufgabe zuerst. Gibt es ja auch ein Buch dazu.
Eat the Frog, glaube ich.
Ja, genau, Eat the Frog. Ich habe gerade kurz überlegt, wie es heißt. Da geht es ja eigentlich nur darum, dass ich das zuerst mache, was irgendwie am schwierigsten oder am unangenehmsten ist. Häufig ist es ja so, dass ich mir irgendwas vornehme und die Tätigkeit dann vielleicht nicht mache. Und dann werde ich unglücklich, weil ich das Versprechen, das ich mir selbst gegenüber gegeben habe, nicht halten kann und reg mich dann auch massiv auf. Meistens kanalisiere ich die Wut erstmal nach außen und mache andere dafür verantwortlich und irgendwann stelle ich dann fest, Mist, eigentlich hätte ich das machen müssen. Und ich glaube, es ist relativ einfach, diesen, sagen wir mal, Teufelskreis zu verlassen, indem ich einfach die Aufgabe, die zuerst eigentlich die wichtige ist, und wir wissen immer, welche Aufgabe gerade die wichtige ist, zuerst erledige und damit quasi einen Haken setze und mir ein positives Erfolgserlebnis gebe und sage, hey, cool, das Ding habe ich geklärt, sei es ein unangenehmer Anruf, ein unangenehmes Gespräch, ich kündige meinen Job und gehe woanders hin oder ich muss jemanden kündigen, damit der woanders hingehen kann. Ich muss meine Beziehung challengen oder was auch immer. Es gibt ja ganz viele Themen, die super anstrengend sind, und ich glaube, da ist es ganz arg wichtig, irgendwo das Unangenehmste zuerst zu machen, weil das ist auch meistens das, was uns mega bremst.
Ich finde auch, für Selbstbewusstsein ist das voll wichtig.
Ja, allerdings. Weil es gibt ein gutes Gefühl, wenn ich einfach jetzt sage, hey, das ist was, wovor ich Angst habe oder was schwierig ist, ich erledige es und schaffe es. Es ist ein positives Feeling, das es mir gibt.
Ja, generell, die meisten versuchen ja, diese schwierigen, harten Aufgaben so weit nach hinten zu schieben, bis sie sich, ich sag mal, so wohl in dieser Aufgabe fühlen. Aber im Regelfall wird das auch nicht passieren. Deswegen ist es so, ich sag mal so, für den Kopf auch besser, die Aufgabe direkt als erstes zu erledigen und sich dann den schöneren Dingen zu widmen.
Ich muss auch sagen, ich bin auch anfällig dafür in mancherlei Hinsicht, weil so die ersten unternehmerischen Jahre mich gelehrt haben, Sachen auszuhalten. Aushalten ist meistens ein Indikator für geschäftlichen Nicht-Erfolg oder Misserfolg. Wer viel aushält, ist nicht erfolgreich, sondern wer schnell nicht aushält, sondern Lösungen findet, ist der erfolgreich ist, vor allem jetzt gerade mal im beruflichen Umfeld, sei es als leitender Angestellter vielleicht oder auch als Unternehmer, hatte ich früher auch eine ganz andere Perspektive drauf. Und inzwischen ist es so, dass ich oftmals Gewichte gut aushalten kann und für mich sehr einfach ist, diesen Rucksack zu tragen, anstatt den Rucksack einfach neben mir liegen zu lassen und weiterzulaufen, in einem buddhistisch-meditativen Sinn. Ja, ist einfach eine Trainingssache, glaube ich, ein bisschen, da muss man aufpassen. Vor allem, wenn man schwierige Phasen hatte, darf man danach wieder die schwierigen Phasen gehen lassen. Das muss ich auch noch lernen, glaube ich, in vielerlei Hinsicht.
Ja.
Und häufig ist es ja auch so, dass in dem Moment, wo ich mich in der Komfortzone befinde, ich mich im Unglück befinde, also ich mich nicht weiterentwickeln kann und nicht die Entscheidung treffen ist die Komfortzone, die Entscheidung treffen ist die Stresszone und die Stresszone ist, glaube ich, die wichtige Zone für die Weiterentwicklung. Man kann da ja auch Small Wins machen. Also, hey, ich habe gar keinen Bock, Sport zu machen, deswegen ziehe ich mir zumindest schon mal die Schuhe an, Small Win. Ich gehe raus, Small Win. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann wieder reingehe, ist nicht so groß, dann laufe ich zumindest mal vielleicht 1 Kilometer oder sowas, je nachdem. Je nach persönlichen Vorlieben. Für mich ist ein Kilometer nicht der Rede wert, auch 10 oder 20 nicht. Alles darüber fängt dann so langsam an, dass es so spürbar ist. Aber ja, jeder hat ja so seinen persönlichen Maßstab.
Generell die kleinen Schritte bringen einen viel, viel schneller ans Ziel.
So ist es. Da wären wir auch schon beim zweiten Thema.
Workout daily. Machst du täglich Sport?
Nein.
Doch eigentlich aber fast.
Also ich würde sagen, 6-mal die Woche ist meine Zielrichtung.
Ja, aber 6-mal die Woche, nicht ganz so kurz. Also
ja, ich glaube, ein Tag Recovery ist schon gut. Manchmal mache ich auch lieber 2-mal am Tag Sport und dafür ein Tag Recovery mehr, weil ich das Gefühl habe, dass mir das dann irgendwie besser tut. Im Großen und Ganzen ist es aber eine der Gewohnheiten, die irgendwie mich in Balance halten. Und wenn ich keinen Sport mache, bin ich schlecht drauf, bin ich aggro, bin unausgeglichen und irgendwie kommt der Uga-Uga-Urmensch raus und der will, glaube ich, einfach durch die Savanne streifen. Und wenn der nicht durch die Savanne streift, jeden Tag zumindest ein bisschen, ist irgendwie der Rhythmus nicht so, wie er sich für mich gut anfühlen sollte. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ich überlege gerade, also ich mache schon auch regelmäßig Sport mehrmals die Woche. Ich habe jetzt nicht so einen Trainingsplan wie du, aber...
Du bist ja auch mindestens bei 5-mal.
Ja, bei 5-mal. Aber die Zeit, ich sag mal so, du trainierst viel, viel länger, als ich das zum Beispiel mache. Also bei mir ist es so eine Stunde, bei dir gefühlt 2-3 Stunden manchmal auch. Das kommt aufs Trainingsprogramm, sag ich mal, an.
Kommt aufs Trainingsprogramm an, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass es manchmal einfacher ist, wenn ich es nicht alleine mache.
Ja, sich einen Trainingsbuddy suchen.
Genau, Accountability Partner nennen wir das bei EO.
Was ich auch mal spannend finde, man sagt ja auch, wenn man keine Energie mehr hat, dann entstehen ja die Probleme. Und ich finde, man kann zum Beispiel auch dieses Energieloch mit körperlicher Energie super kompensieren.
Das stimmt. Also ich habe folgende Feststellung, die gilt vielleicht nur für mich. Ausdauertraining mit zu viel Geschwindigkeit kostet mich viel Kraft. Ausdauertraining mit sehr wenig Belastung bringt mir Kraft und Krafttraining bringt mir Kraft. Also wenn ich ein bisschen groggy bin und dann eine halbe Stunde Krafttraining mache, bin ich meistens fitter danach, was mich ein bisschen irritiert, warum das so ist, aber es ist einfach so. Und das löst auch irgendwie Themen.
Ja.
Ich habe so einen YouTube-Typ, bei dem ich manchmal so Crossfit-Dinger mache im Fitnessstudio und dann so Jumping Jacks und so komische Sachen, so Bodyweight-Workouts.
Ich glaube, ich kenne den. Also von deinen Workouts.
Ja, und den kennst du. Und der schreit immer, you gotta earn the pain. Und ich finde das geil eigentlich, weil es stimmt schon so.
Du musst eine gute Einstellung.
Du musst es dir verdienen, den Schmerz. Und irgendwie ist es, ich meine, der Körper ist ja ein perfektes Abbild von dem, wie wir uns disziplinmäßig verhalten häufiger, ja. in häufigen Fällen. Und das muss man halt verdienen und das dauert ewig. Und ich glaube, das ist ein guter Übergang zum nächsten Thema. Measure daily, also miss täglich deine Ergebnisse. Gerade dieses Körperthema ist total nervig, weil ich mache jetzt 6 Wochen lang gute Ernährung, viel Sport und es passiert nichts. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen trügerisch, weil wenn ich vielleicht mir 5 oder 6 KPIs, also mehr Maßgrößen aussuche, da könnte es ja sein, eine Maßgröße zum Beispiel meine durchschnittliche Herzfrequenz. Und vielleicht sehe ich ja, dass innerhalb der 6 Wochen die Herzfrequenz runtergegangen ist und mein Ruhepuls ist runtergegangen, was ein gutes Zeichen ist. Vielleicht hat sich mein Gewicht nicht verändert, mein Aussehen hat sich nicht verändert, aber ich sehe halt durch dieses tägliche Messen, okay, ich mache Fortschritt und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich mache das auch mit meinem Konto, ich mache das mit allen möglichen Geldanlagen. Ich challenge das, wobei das eher auf einer monatlichen Basis ist, weil manchmal täglich ein bisschen zu viel ist, gerade wenn es um Aktienkurse geht, aber ich habe so einen Überblick und weiß halt, wo stehe ich und was für Fortschritte mache ich, auch bei Themen, die erstmal nicht sichtbar sind vom Wachstum her.
Ich finde, so macht es auch mehr Spaß, sag ich mal, seine Ziele zu erreichen, weil das hat ja auch so einen spielerischen Faktor.
Das stimmt und ein netter Nebeneffekt aus meiner Perspektive. Ich vergleiche mich mit mir selber. Gestern habe ich 10 Kilometer laufen geschafft, 2 Wochen später schaffe ich schon 11 und ich vergleiche mich nicht mit dem neben mir, der leider gerade 2 Halbmarathons zum Frühstück läuft. Oder einen Marathon, könnte man auch sagen.
Ja. Ich finde auch, wenn du dich täglich vergleichst oder misst halt, dann erreichst du auch auf jeden Fall deine Ziele.
Ja,
das ist so, also das eine Garantie dafür.
Ich finde, das ist halt, ja, das, du siehst es halt die ganze Zeit, du beschäftigst dich damit und dann manifestiert sich das, ob ich will oder nicht. Irgendwie bleibt es dann halt im Kopf und ich komme da viel schneller, viel näher hin.
Ja, auf jeden Fall. Also ich messe auch täglich meine Ziele, ich sag mal. Aber in Form von To-Do-Listen, Asana, da kann ich dann immer meine Häkchen setzen. Das macht mir persönlich auch voll viel Spaß.
Und vor allem das
Einhorn. Ich arbeite da auch viel, viel
das
schneller.
Einhorn, gell?
Ja, das Einhorn, das dann bei Asana über die To-Dos hüpft, wenn man da eine gewisse Anzahl, sag ich mal, erreicht hat. Ich
glaube, Gamification.
Bei 4 oder so. Ja, es macht schon Spaß.
Ich glaube, das funktioniert mit der Gamification. Weil ich klicke manchmal eine Aufgabe an und klicke sie wieder ab und klicke sie wieder an. Dann kommt das Einhorn manchmal nochmal und will es 2-mal anschauen. Das ist einfach irgendwie, es ist lächerlich, aber mich macht es auch glücklich.
Ja, und für so ganz große Ziele, muss ich sagen, nehme ich immer oder mache ich immer mein Vision Board einmal im Jahr. Ja. Und ich finde, das macht dann auch Spaß, wenn man sieht, okay, was man alles erreicht hat. Dann nimmt man sich beim nächsten Jahr größere Ziele vor und man arbeitet viel konstanter an den Zielen, weil man auch sieht, okay, das habe ich alles umgesetzt bekommen. Also Gedanken, wenn man es nicht macht, weil dann denkt man so, okay, es passiert ja eh nichts. Aber wenn man das dann mal vergleicht dann auch, dann sieht man, was man alles erreicht hat so das Jahr über.
Thema Vision Board, in letzter Zeit reden wir häufig drüber, aber wir machen schon mal die Werbung für euch, dass ihr euch mal beginnt, Gedanken dazu zu machen, ein Vision Board für 2025 zu machen, weil 2025 beginnt jetzt und nicht in 2025. Ich sage da auch immer was, das ist von vielen meiner Freunden kritisch gesehen, aber ich sage nur, Loser brauchen ein Beginndatum. Das heißt, ihr müsst nicht am 1.1. anfangen, aufzuhören zu rauchen. Ihr könnt auch heute schon anfangen, aufzuhören. Nur mal drüber nachdenken. Aber zum Thema Vision Board, der größte Effekt kam bei mir, als ich vor kurzem bei uns im Keller rumgewühlt habe und Sachen aufgeräumt habe und dann ein Vision Board von 2014 gefunden habe, wo Sachen drauf standen, die für mich damals unglaublich waren.
Also, kannst du dich an irgendwas noch erinnern?
Ja, da stand 10 Immobilien.
Okay.
Und ich weiß nicht, um welchen Faktor ich da drüber bin. Es war Ende 2014 nicht 10 Immobilien, aber es war auch nicht zu erwarten, dass 2024 nicht 10 und nicht 100 und auch nicht 500, sondern noch mehr sind. Und das war einfach für mich krass zu sehen. Das heißt, ich habe 2 Jahre irgendwie, weiß ich nicht mehr, wo das Vision Board ist, das nervt mich. Ich habe aber fast alle noch seit 2013.
Die werden irgendwo im Keller.
13 oder so. Ich hatte auch schon 2009 Vision Boards und irgendwo habe ich die. Das sind so richtig räudige Zettel. Und inzwischen sind es immer so, ja, so schöne Dinger.
Mein eines hängt noch bei meinem Papa zu Hause.
Ich weiß, ich habe es letztens gesehen.
Wir haben es früher auch immer wieder gemalt.
Mhm. Die gemalten haben mich am meisten angekotzt.
Die fand ich auch irgendwie nervig. Jetzt machen sie mir richtig viel Spaß, seitdem ich mit Pinterest arbeite. Doch, ich finde es cool, weil die sehen dann auch schön aus.
Ja, also ich mag Bildchen ausschneiden aus einem Heft und reinkleben. Oder ausdrucken, wenn es das passende...
Mich nervt es, wenn ich da nicht das passende Bild habe.
Ja, das stimmt.
Und bei mir muss das alles schön aussehen, sonst schaue ich es nicht gerne an.
Ich habe seit 11 oder 12 Jahren Uhren auf den Vision Boards und ich habe es bisher noch nicht zu einer einzigen geschafft. Die Priorität ist auch gar nicht so hoch, weil bevor ich 10.000, 20.000 für eine Uhr ausgebe, kaufe ich wieder eine Wohnung.
Und ich wollte gerade sagen, also wenn die Priorität hoch genug wäre, dann hättest du es auch schon längst. Also es ist jetzt nicht so, dass du es hättest nicht umsetzen können.
Ja, wahrscheinlich. Naja, Vision Board ist auf jeden Fall toll. Tägliches Lernen Nummer 4.
Ja.
Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich so ein Kandidat bin, die täglich, sag ich mal, lernt.
Ob du liest dich tot.
Ja, in Form von Büchern. Ja, ich lese super viel. Das hat sich auch dieses Jahr extrem hoch
explodiert. Ich weiß das Wort auch nicht.
Mir fällt es gerade auch nicht ein. Aber ich habe mir irgendwie für dieses Jahr ein Ziel gesetzt gehabt und deswegen bin ich da gnadenlos hinter.
Wie ist die Zielerfüllung in Prozent? So 80 oder sowas?
85? Hm. 80, 85? Nee, eher 85 tatsächlich.
Ja, also wahrscheinlich, dass das Ziel erreicht wird.
Ja, der Dezember muss noch ein bisschen was aufgeholt werden. Ich glaube, noch 2,5 Bücher fehlen jetzt.
Sollten wir Kitesurfen gehen, wo du nicht Kitesurfen kannst, dann kannst du lesen und ich kann Kitesurfen.
Ja.
Dann kannst du dein Ziel erfüllen und du kriegst dann vielleicht von deinem Arbeitgeber einen Bonus ausgezahlt.
Noch ein paar mehr Bücher für mich.
Ja, vielleicht.
Lesen, finde ich, ist eine krasse Wissensquelle. Man kann sich dafür echt wenig Geld richtig viel Wissen reinhauen. Man muss es ja auch nicht direkt kaufen, man kann es ja theoretisch auch in der Bücherei ausleihen. Das finde ich krass. Und Podcast hören, das mache ich auch super gerne, ob das irgendwie nebenher ist oder wenn ich mich morgens fertig mache oder wenn ich draußen unterwegs bin oder im Auto, dann höre ich eigentlich fast immer Podcast. Ich finde es auch irgendwie, also ich finde es irgendwie schön anzuhören, das ist... Man lernt gleichzeitig was, natürlich nicht bei jedem. Doch, wobei auch bei meinen True Crime Podcasts, da lerne ich auch immer was. Also ich bin über das Thema Crime gut aufgeklärt, sage ich mal.
Dr. Marissa Kommissar Gadget.
Ja, YouTube-Dokumentation schaue ich auch super gern an oder Reportagen. Da muss man natürlich alles immer ein bisschen hinterfragen. Aber ansonsten, wie ist es bei dir?
Ich würde auch sagen, Bücher sind der größte Kicker. Es ist günstig und ich kriege dafür unfassbar geilen Input. Meistens eine Lebensgeschichte pro Buch. Und ist natürlich auch eine Art von Peer Group. Wenn ich jetzt in einem Monat, ich sage zum Beispiel jetzt im Dezember, ich lese mal noch 30 Bücher über Erfolg oder über Immobilien oder über wie ich die besten Frisuren mache.
Ja,
um auch die weibliche Hörerschaft zu inkludieren.
Je
nach Interessenslage. Kann ja auch sein, wie ich Hufe auf Pferden mache, Hufe beschlage oder ich weiß nicht, wie es genau heißt.
Hufschmied.
Ja, gibt ja überall Nischen und dann bin ich halt nach den 30 Tagen bin ich ein Teil dieser Bücher geworden und habe brutales Wissen aufgebaut. Und deswegen finde ich das so krass, das ist so unterschätzt. Und es ist auch ein Privileg, weil manche Menschen können nicht lesen. Manche haben keinen Zugang zu Büchern und wir beschweren uns, dass das Netflix-Abo teurer geworden ist, anstatt einfach mal 5 Bücher mehr zu kaufen und mir was richtig Gutes zu tun und mich weiterzubringen. Weil dieses Lernen ist ja immer, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Nichtsdestotrotz passiert Lernen auf Plateaus. Das heißt, ich springe aufs nächste Level und bleibe da eine Weile, wie Materia. Und dann springt er aufs nächste Level, zu Level, zu Level. Und dann habe ich immer wieder einen Durchbruch und dann habe ich wieder einen Widerstand, bin fast depressiv und dann kommt wieder der Durchbruch. Und der kommt schneller, wenn ich mir halt konstant Input reinschiebe in meine Birne. Ich habe dazu noch einen coolen Spruch gehört von einem im Internet, der sagt, der Herr wird immer gefragt, was er macht. Und dann sagt er, es kommt nicht darauf an, was ich mache, es kommt darauf an, was ich gemacht habe. Weil wenn mich jetzt jemand fragt, hey, du bist erfolgreich, was machst du? Dann sage ich, ja, kann ich ihm genau sagen, was ich mache. Und damit wird er aber nicht erfolgreich werden, weil er das davor nicht weiß, was ich gemacht habe. Eigentlich müsste die Frage lauten, was hast du früher gemacht, um da zu sein, wo du jetzt bist?
Mm.
Und das fand ich ganz spannend. Und das ist natürlich dann dazwischen irgendwo ein Lernprozess, der sehr lange geht. Um das Ganze mal umzudrehen, unterrichte täglich. Ich glaube, seit ich den Immogame-Kanal gemacht habe, habe ich so viel über Immobilien gelernt wie noch nie, weil ich mich sehr viel spezieller mit manchen Sachen auseinandersetzen muss, auch mit Themen, die meinen Alltag vielleicht gar nicht betreffen. Und nach den ersten Kommentaren wie, hey Tobi, das, was du da erzählst, stimmt einfach nicht, um dann festzustellen, ja, stimmt, da habe ich was erzählt, was nicht stimmt, kacke, dann werde ich besser. Und ich glaube, man wird grundsätzlich am besten, wenn man beibringt, also wenn man jemandem was beibringt und andere lehrt in irgendwas.
Ja, sehe ich auch so.
Zum Beispiel, wie du mir beigebracht hast, Zöpfe zu flechten. Sie sind noch nicht so, wie du es dir vorstellst, aber will be there. Irgendwann seht ihr sie mit den
Dreadlocks. Ich wollte gerade sagen, beim nächsten Mal sitze ich hier mit geflochtenen Haaren.
Ja.
Sehen wir mal, dann kannst du mal zeigen, wie gut du das
kannst. Das machen wir. Ja, also das ist zwar der fünfte Punkt, also der fünfte Habit, aber ist kurz und knackig. Ich glaube, du musst, wenn du richtig gut werden willst in was, musst du es anderen beibringen.
Ja.
Dann wirst du selber der Master of the Universe.
Das ist immer so, das kann ich so unterschreiben.
Oder Miss Universe, je nachdem, was so die Ausprägungen sind.
Dann Punkt Nummer 6, bereite dich auf morgen vor.
Mein Liebling.
Ja, der Morgen beginnt eigentlich schon am Abend zuvor. Ich mache das auch gerne mit meinen To-Do-Listen. Also immer, wenn ich fertig bin mit Arbeiten, schreibe ich meine To-Do-Liste für morgen. Ich tue auch immer meine Kleidung rauslegen für den morgigen Tag. Gerade wenn irgendwas Wichtiges ansteht und ich weiß, morgens ist nicht allzu viel Zeit und ich muss wirklich schnell los, dann versuche ich alles schon so hinzulegen, dass ich einfach losgehen kann, bereite mir, keine Ahnung, Essen vor, mein Trinken und. Ja, auch beim Schlafen. Früh ins Bett gehen. Nach 23 Uhr sagt mir, passiert ja eigentlich nichts mehr. Das ist alles verlorene Zeit.
Beim Club ist genau andersrum, ab 23 Uhr geht die Party richtig steil.
Ja, ich würde mal das Wochenende jetzt außen vor lassen, aber unter der Woche um 23 Uhr ist eigentlich alles, wenn du danach wach bleibst, ist eigentlich nur verlorene Zeit.
Das, was du am Anfang gesagt hast, liebe ich ja auch. Viele sagen immer, ja, aber ich kann nicht um 5 aufstehen, sage ich ja, weil du so spät schlafen gehst. Ja, aber ich kann nicht schlafen und dann kommt die zweite Ausrede und dann ist das Netzwerk, die Netzwerkmitgliedschaft bei Tobias Klaasens beendet in dem Moment. Kein Bock mehr auf den, die, das und...
Aber es gibt einen Unterschied, gell? Es gibt Menschen, die können nicht gut früh aufstehen, dafür aber länger wach bleiben und umgekehrt.
Richtig, richtig, ja. Also bei mir ist es auch ein bisschen ein Altersthema gewesen. Mit 25 oder 20 wäre ich nicht um 5 oder 4.30 Uhr aufgestanden. Genau, also aktuell fällt es mir jetzt mit Frührente 36 nicht mehr schwer, früh aufzustehen. Und ich merke es halt auch, es ist auch eine Gewöhnungssache. Umstellen von ich stehe um 7, 8 auf ich stehe um 5 auf, hat bei mir ein Jahr gedauert oder so und seitdem bin ich halt da ziemlich straight. Und ich glaube halt, das Allerwichtigste ist halt der Abend. Also morgen beginnt heute Abend. Und das darf ich nicht vergessen. Da muss ich mich halt drauf einstellen und dementsprechend verhalten. Wenn ich mir abends einen Thriller reinziehe, wie 400 Leute abgeknallt werden, und das ist das Letzte, was mein Gehirn kriegt, dann...
Tut sich halt total auf den Schlaf aus.
Wenn ich dann noch auswirken. Zu spät was esse oder vielleicht irgendwie...
Zu spät Sport machen, auch
genau,
Killer für mich.
Am besten eine Kombination aus allem. Dann war es das mit der Nacht und dann war es das mit dem guten Morgen und dann war es mit dem nächsten Tag.
Ja. Ja.
Jeder ist seines Glückes Schmied, heißt es so schön. Und genau da trifft es sehr gut
so,
zu.
Das ist auch so. Dann Punkt Nummer 7. Mache eine Not-To-Do-Liste.
Ja, das gefällt mir auch gut.
Finde ich auch mega gut.
Ich glaube, es gibt so plakative Themen wie Rauch nicht, trink keinen Alkohol, nimm keine Drogen. Das ist wohl relativ offensichtlich. Ich glaube, es gibt noch ganz andere Themen, die nicht so offensichtlich sind, die auch aber sehr wichtig sind und die uns den Alltag massiv erleichtern. Ich schmeiße zum Beispiel meine Klamotten nicht auf den Boden, sondern räume sie auf. Dann habe ich am nächsten Tag das Problem nicht mehr. Wenn ich auf Level 2 wachsen möchte, dann mache ich das und räume noch dazu einen Gegenstand auf. Dann ist eigentlich immer aufgeräumt, so rein von der Logik her.
Teller mal direkt in die Spülmaschine, sowas.
Kleinigkeiten oder im beruflichen Umfeld. Es gibt halt Aufgaben, die sollte ich nicht machen. Und die mache ich dann auch nicht. Ich merke das selber manchmal bei mir. Manchmal bin ich verwirrt und klicke dann so durch meine verschiedenen E-Mail-Postfächer durch den Kalender. Dann bin ich auf WhatsApp, antworte zwei Sachen und dann stelle ich fest, die letzten 10 Minuten hast du wieder mal gar nichts gemacht. Die komplette Defokussiertheit hat wieder zugeschlagen. Jetzt kannst du mal wieder zurückkommen. Und das wäre was für die Not-to-Do-List.
Ja. Ich finde auch.
Kein WhatsApp.
Man sollte gerade auch erfolgreiche Menschen vielleicht auch anders fragen, zukünftig nicht, was sie alles gemacht haben, um da zu sein, sondern auch, was sie alles nicht gemacht haben, um da zu sein, wo sie sind. Weil ich finde, diese Restriktion ist ein riesengroßer Faktor für Erfolg.
Mhm, finde ich auch.
Sich zu limitieren.
Limitation macht frei, sage ich immer. Und das habe ich am Anfang nicht wahrhaben wollen, als ich selbstständiger wurde. Weil das Versprechen aus YouTube war ja, hey, du bist selbstständig und hast alles Geld der Welt und übelst viel Zeit, musst gar nichts arbeiten, alle finden dich toll. Wie die Queen fährst du dann so vorbei am Broly. Die Realität war anders, slightly different, aber das, was du sagst, ist genau richtig. Würde ich voll unterschreiben.
Ich habe auch das Gefühl, seitdem wir uns beide auf so viel mehr darauf fokussieren, was wollen wir eigentlich überhaupt machen und was sollten wir nicht machen, ist das, was wir tun, viel, viel erfolgreicher.
Würde ich voll und ganz
auch
unterschreiben.
Keine Ahnung, nicht auf jeder Party sein, also nicht auf jedes Event gehen, sondern wirklich auch schauen, welches Event bringt mich wirklich weiter? Wo investiere ich meine Zeit rein? Wie gestalte ich den Abend? Wie gestalte ich das Wochenende? Was lasse ich da weg? Das ist schon ein extremer Hebel zum Erfolg.
Events sind so ein Thema, ja. Ich will nur noch zu vorselektierten, gescheiten Events gehen.
Ich bin auch sehr picky geworden.
Und
ich gehe mittlerweile auf sehr, sehr wenig Events.
Es ist, entweder weiß ich, dass es ein High-Level-Event ist oder ich mache das Event selber und kann es beeinflussen. Dann bin ich da ein bisschen lockerer drauf. Aber sonst bin ich da auch sehr vorsichtig, weil ich manchmal auch gelangweilt bin, wenn ich dann da rumstehe und mir feststelle.
Dann geht man mit einem unguten Gefühl raus und ist dann irgendwie sauer auch noch. Ist nicht so eine gute Voraussetzung.
Nein, das
deswegen
ist keine gute Voraussetzung.
Lieber im Voraus genau sich Gedanken machen, was will ich auch nicht.
Do not repeat yourself. Heißt im Endeffekt, ich mache keine Aufgaben zweimal.
Ja.
Oder ich mache keine unnötigen Aufgaben zweimal.
Erschaffe Systeme,
genau,
die dir Zeit sparen.
So ist es.
Weil du kannst für die gleiche Aufgabe, wenn du ein gescheites System geschaffen hast, viel weniger Zeit benötigen.
Und das ist echt interessant. Also wir haben jetzt vor kurzem angefangen, Virtual Assistants bei uns einzubauen. Dank Markus Befort. Grüße gehen raus. Der hat da ein Buch drüber geschrieben, 10x für Immobilieninvestoren, kann man sich mal reinziehen, wenn man Bock hat, da zu skalieren. Und wir haben jetzt so, ich glaube, 7 oder 8 Virtual Assistants, die machen zum Beispiel sowas wie, wir kaufen ein neues Objekt und die legen das Objekt an und bereiten das ganze Asset Management vor, da gibt es viel zu tun. Und das hat vorher jemand im Büro gemacht und das war anstrengend und aufwendig und jetzt ist es halt eigentlich in 2 Tagen ready und wir haben nichts damit zu tun. Wir zahlen dann da 300, 400, 500, 600 Euro und das Ding ist funktional. Kann ich natürlich auch für mich privat machen. Dieses Thema Assistenz wird immer auf ein viel zu hohes Ross gestellt, aber gute Virtual Assistants kosten schlechter Preis 25, fairer Preis 30 bis 40 Euro die Stunde und arbeiten halt Themen runter in der Geschwindigkeit, die wir wahrscheinlich selber nicht schaffen, weil wir häufig defokussiert sind. Also mir geht's so. Ich brauche so Helferlinge, um da voranzukommen. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel einer der Hebel, wie ich da super schnell Sachen machen kann. Auch für junge Immobilieninvestoren. Ich hole mir jemanden, der meine Nebenkostenabrechnung macht. Und der Stundensatz ist wahrscheinlich besser als mein Stundensatz, weil ich sollte als Investor oder als mündige wirtschaftstätige Person immer meinen Stundenlohn wissen, ob der aus Gehalt entsteht oder ob der aus Vermögen entsteht oder aus Immobilien. Ich muss wissen, was ich pro Stunde verdiene. Und wenn mein Stundenlohn pro Stunde 100 ist und ich kaufe mir für 40 Euro, 60 Euro Freizeit, dann mache ich das und investiere die Stunde in was anderes.
Ja, finde ich sinnvoll.
Ein anderes System, das ich habe, ist zum Beispiel, dass meine hervorragend selektierten Hashtags bei Instagram auf meinen Notizen gespeichert sind. Und dann mache ich halt Copy-Paste und setze sie unter das Video, anstatt jedes Mal die neue einzugeben.
Das
ja, da kann man drüber streiten,
smart,
ob das schlau ist oder nicht, aber ja.
Vielleicht immer mal wieder eins abändern, damit es nicht zu regelmäßig ist, aber das spart auch super viel Zeit. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben aktuell auf unserem Instagram Business Bistro Account ein Adventskalender-Gewinnspiel laufen, beziehungsweise jeden zweiten Tag findet eins statt. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr unter dem jeweiligen Posting dann. Und ja, das ist ein Bildungs-Adventskalender. Wir wollten keinen Schrott, sage ich mal, verlosen. Das gibt's ja zur Genüge, sage ich mal, auf Social Media. Wir verlosen da jeden zweiten Tag entweder Bücher oder Karten zu Veranstaltungen oder andere Gadgets. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Und Ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr könnt, wie gesagt, jeden zweiten Tag dran teilnehmen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diese positiv bewertet, natürlich präferiert mit 5 Sternen, und mit euren Freunden, eurer Familie und euren Arbeitskollegen teilt. Das würde uns wirklich sehr weiterhelfen. Die nächste Folge erscheint nächste Woche Montag, und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.